Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 des wirklich interessanten Interviews mit Ben Bauer von Workflex. Auch in Teil 2 gibt es wieder viele spannende Tipps für deine tägliche Vertriebsarbeit. Wir wünschen viel Spaß bei diesem Teil und starten direkt wieder ins Interview hinein. Kommen wir zu den Vertriebsstrategien. Also ich bin ja genauso wie du ein Fan von kompletten Vertriebsstrategien und nicht nur punktuell mal dies machen und dann denken, warum funktioniert es nicht, sondern meistens sind ja auch die Vertriebszyklen im B2B-Vertrieb sehr lang und komplex. Welche Strategien funktionieren deiner Erfahrung nach am besten? Kannst du so ein, zwei Tipps geben?
Also, wie wir zum Beispiel schon alleine irgendwie die Zielgruppe eingrenzen, ist, wir haben sogenannte Book of Businesses. Du kannst theoretisch alles Mögliche machen, nach Industrie, nach Regionen, nach Unternehmensgröße. Wir, glaube ich, haben unsere Zielgruppe gut genug verstanden, dass wir vorgeben können, was die passenden Firmen sind, zumindest im Dachbereich. Das heißt, eine Strategie ist schon mal auf die richtigen Dinge zu schießen, um das mal martialisch auszudrücken, und nicht einfach nur mit der Flinte reinzugehen und sagen, jetzt halte ich mir die Augen zu und vielleicht treffe ich was. Die Strategie ist so, ich kann noch die besten Sachen tun, wenn ich sie auf der falschen Zielgruppe tue. Da sind wir jedes halbe Jahr, redefinieren wir das, schauen uns gewonnene Abschlüsse an, schauen, okay, hat sich da was verändert, ist jetzt irgendwie Pharma besser als Logistik und so weiter. Und das hilft uns sehr. Und auch die damit einhergehenden Personen, sprich Rollen, mit denen wir sprechen, schauen wir uns immer wieder an. Und dann ist, glaube ich, eine gute Strategie, und das klingt wahrscheinlich jetzt so ein bisschen vor ein paar vom Stuhl, aber von allen Seiten Dinge anzugehen und damit von allem ein bisschen zu machen. Ich sollte schon mich spezialisieren auf Dinge, die ich besser kann. Wir zum Beispiel haben irgendwie alleine 10 PDAs, die den ganzen Tag telefonieren, weil das für uns gut funktioniert. Für jemanden anderen mögen vielleicht Messe besser funktionieren, weil die vielleicht sogar Messebauer sind oder was weiß ich, sowas wie Airbus oder so, mögen Messen gut funktionieren. Aber nur zu sagen, dass Messen gut funktionieren und dafür die anderen Kanäle nicht zu bespielen, Callen, Partner, was weiß ich, LinkedIn-Werbung, Marketing und Co., wäre aus meiner Sicht schade, weil es ein Potenzial nimmt, seine Ressourcen zu allokieren, völlig fair, Dinge komplett auszugrenzen, wenn man sich noch nicht ganz durchdacht hat, glaube ich, nimmt ein Potenzial.
Ja, da habe ich zwei Punkte zu. Manchmal habe ich so gerade auf LinkedIn, ja, was kosten Sie denn? Und ich so denke, ich habe kein Schema F, was ich über alle drüber stülpe, sondern wo stehst du, was möchtest du, wo ist dein Ziel? Also man muss doch wirklich gucken, welches ist die richtige Strategie. Es gibt doch nicht die eine, die für alle funktioniert. Und dann gibt es auch kein Preisschild, was ich da mal eben dran beppen kann. Also ja. Das Zweite, was auch immer spannend ist, weil du Zielgruppendefinition sagst, Frau Sirks, welche Schmerzen haben denn meine Kunden? Wo ich immer denke, ich habe eine hab ne Idee, aber das sind doch deine Kunden. Wie machst du denn das Vertriebsgespräch, wenn du nicht weißt, worum es geht? Also da dürfen alle, also manche wirklich nochmal hingucken. Und dann sage ich immer, ruf doch jetzt bitte mal deine Stammstammkunden an und hör nur zu. Wie schaut der auf bestimmte Situationen? Welche Vokabeln benutzt der, um irgendwas zu beschreiben? Weil wir als Experten nutzen dann immer so Bäm, ne? Und holen den gar nicht ab, weil er gar nicht versteht, dass ich gerade über sein Problem spreche. Also wie redet der denn? Welche Wörter benutzt der? Und das nutzt du für Postings, für dein Gespräch, für dein Verkaufsgespräch. Und das ist auch oft was, wo ich dann nochmal, wo ich manchmal auch gar nicht denke, dass man da abholen muss, aber da musst du nochmal abholen, was ich super gerne tue, aber ich bin immer ein bisschen erstaunt.
Ja, das ist auch was, was ich wenig verstehe. Häufig machen wir mit den Kunden ja gar keine Feedback-Gespräche. Schon gar nicht, wenn wir sie gewonnen haben. Meist nur, wenn wir sie verloren haben.
Ja.
Aber es ist ja super wichtig, von seinen besten Kunden zu wissen, was würden sie sich denn wünschen? Wir haben zum Beispiel wir haben einmal im Monat so ein Meeting mit allen digital, und da haben wir letztes Mal Kunden von uns eingeladen und haben gesagt, hey, warum habt ihr euch überhaupt für uns entschieden? Was würdet ihr euch denn als nächstes Produkt wünschen? Was wäre denn was, womit ihr nicht happy seid? Und das kann ich easy fragen. Jetzt sagen wir mal, ich hätte auch nur 100 Kunden, viele Unternehmen haben wahrscheinlich deutlich mehr, gerade wenn sie im Mittelstand sind oder so. Dann, ich hätte auch nur 100 Kunden und nur 30 davon geben mir eine Antwort, habe ich ja schon super viel gewonnen.
Genau. Ja. Wie kombiniert ihr bei Workflex Inbound und Outbounds, um Entscheider im Enterprise-Segment zu erreichen? Bevor du gleich antwortest, sage ich gleich, dazu gibt es eine Podcast-Folge bei euch mit dem Thema Vito. Fand ich hochspannend. Magst du da so ein, zwei Punkte rausziehen und schon mal anteasern, weil dann dürfen die auch gerne die Podcast-Folge von dir hören?
Gerne. Also es ist grundsätzlich so, wir unterscheiden Inbound und Outbound nicht mehr so krass, wie es vielleicht früher gemacht wurde. Was ich glaube ist, ein Inbound ist halt was, was irgendwie den Markt abschöpft, der schon sucht oder schon kaufbereit ist. Und was uns natürlich auch vieles bringt, wie so grundsätzliches Interesse. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jemand bucht sich eine Demo von der Webseite, ist ein klarer Inbound. Wenn sich jetzt jemand irgendwie ein White Paper runterlädt, könnten wir sagen, es ist ein Inbound. Wir können aber auch sagen, es ist ein warmer Outbound sozusagen. Warum man Outbound, glaube ich, braucht im Enterprise-Bereich ist, weil es vermessen ist zu glauben, die kommen alle von alleine zu uns. Und da muss man einfach gucken und sagen, da sind wir wieder beim Ziel. Wer glaube ich denn ist ein guter Kunde für mich und möchte ich wirklich mit meinem Netz warten im Inbound, so toll es auch geknüpft ist, oder möchte ich selber angeln gehen sozusagen? Und dann ist es so, dass man natürlich, je größer das Unternehmen, mit Menschen spricht, die sehr viel Verantwortung und damit sehr wenig Zeit haben und die meistens gar keine typischen Nutzerprobleme haben. Angenommen, ich würde eine Reisebuchungsplattform haben. Die buchen teilweise ihre Reise ja nicht selber. Ich meine, keine Ahnung, ein C-Level oder ein Board-Member von Siemens, der bucht da seine Reise nicht selber. Das heißt, die haben andere Gedanken, was die nachts wach hält, ist irgendwie, wie kann ich effizienter sein, Umsatzsteigerung, Kosten reduzieren, die Verantwortung, die sie haben, vielleicht für 200 Leute oder vielleicht für noch mehr an dem Standort. Und da ist uns halt wichtig, gerade wenn man dieses Vito, wir nennen es Very Important Top Officer, kommt auch aus dem Amerikanischen, zu lernen, wie spreche ich mit dieser Person, weil diese Person nicht die Nutzerprobleme hat. Und jetzt habe ich natürlich eine Software oder irgendeinen anderen Service, wo ich Nutzerprobleme löse. Also muss ich das halt noch abstrahieren und muss das ein bisschen nach oben bringen. Wenn ich das für die Nutzer löse, passiert das. Können ihre Zeit besser einsetzen? Können wir vielleicht irgendwie Fehler reduzieren? Vielleicht Risiko minimieren? Und das ist dann spannend für so ein Unternehmen. Und was wir im Grunde empfehlen ist, diese Person einfach in dieser Art und Weise anzusprechen, wie sie angesprochen werden wollen, relevant zu sein, das heißt auch kurz und knapp zu sein, mit jemandem, der wenig Zeit hat, kann ich mir auch keine Rampe bauen, so wie bei Herr der Ringe. Herr der Ringe, glaube ich, hat eine Einleitung, Landschaftsbeschreibung, 100 Seiten oder so. Die Zeit werde ich nicht haben. Ich war mal beim Kunden in Düsseldorf, bin ich hingefahren, der hat mir original 5 Minuten gegeben und 10 weitere, wenn es ihn interessiert. Das war natürlich nochmal ein anderes Thema, aber das war klar Enterprise. Also da würde ich empfehlen, wirklich versuchen, relevant zu sein, sich vorher Gedanken zu machen. Was man schön tun kann, ist eine sogenannte Business Model Canvas. Könnt ihr einfach reinschreiben, wie Leinwand. Und kann mal gucken, was weiß ich denn über das Unternehmen. Das kann ich auch mit ChatGPT tun und sagen, ChatGPT, denk dir nichts aus. Schreib mir nur hin, was du weißt. Und dann kann ich nämlich schon mal gucken, okay, was könnten denn Treiber für die sein? Ah, die haben viel Auslandsgeschäft und Co. Und vielleicht passt es zu meinem Unternehmen. Und da ist es einfach so, ich meine, vorbereiten sollte man sich immer, aber da hat man vielleicht nur einen Wurf und da ist die Relevanz hochwichtig.
Ja, absolut. Ihr arbeitet ja in einem globalen Umfeld. Welche besonderen Herausforderungen hast du, wenn die Kunden eben nicht nur aus dem Dachraum kommen?
Ich glaube, jetzt ist es bei uns ein Thema, wo es ja viel um Compliance, also Rechtssicherheit geht. Und da geht es viel um Kulturen. Nicht jeder Kultur ist es gleich wichtig. Und bevor ich jetzt irgendwie Länder in einen Topf werfe, den Compliance nicht wichtig ist, ich meine, jeder hat so, Länder haben Stereotypen und Deutschen ist es wichtig. In Deutschland musst du für alles ein Formular unterzeichnen. Wenn du irgendwann mal am Sterbebett liegst, wahrscheinlich auch noch 5, dass du darfst so. In anderen Ländern ist es nicht so wichtig. Und das heißt, für uns ist es nicht einfach, einen neuen Markt auszuprobieren. Weil so eine klassische Blaupause, Deutschland doch, UK, Nordics und dann Westeuropa, vielleicht Benelux und dann probiert man mal USA, ist jetzt nicht so einfach für uns, weil wir es ein bisschen mehr verproben müssen. Wir können nicht einfach Spanien und Portugal aufmachen und wissen, es funktioniert. Diese Unterschiede merken wir sehr. Was sich aber widerlegt, wenn es mehr Enterprise geht, weil je globaler dann die eben unterwegs sind, desto mehr globale Probleme haben sie, dann gleicht sich der Nenner wieder an. Dann sind Unternehmen schon wieder ähnlicher. Wenn es wenige Reisen sind in unserem Fall und wenn es eher regionaleres Geschäft ist, dann merke ich sehr die kulturellen Unterschiede. Und auch im Verkauf. Wenn man zum Beispiel irgendwie sich sowas wie Großbritannien ansieht, jetzt mal Brexit hin oder her, die wünschen sehr viel mehr Neudeutsch Education. Also da müssen wir viel länger ihnen Material liefern, haben viel mehr Gespräche, haben ein bisschen einen späteren Vertragsabschluss, wohingegen so skandinavische Länder zum Beispiel sehr viel offener sind gegenüber digitalen Lösungen und deswegen geht es häufig auch schneller.
Jetzt hast du ein bisschen vorweggenommen, alles gut. Gibt es irgendwas, was dich besonders überrascht hat bei den kulturellen Unterschieden, positiv oder negativ?
Ich würde sagen, also ohne Wertung hat mich gerade ein Markteintritt in UK, sprich in Großbritannien, überrascht, wie lange wir gebraucht haben, um diesen Markt zu verstehen.
Ja.
So, weil wir haben schon gewusst, okay, grundlegend ein bisschen mehr Education, wir haben gewusst, okay, es sind sehr höfliche Menschen und so weiter. Wir sind zum Beispiel, wir sind mit dem falschen Produkt reingerauscht. Wir haben verschiedene und wir waren uns sehr sicher, das muss es sein, weil. Und da haben wir einfach zu schnell in der Schublade gedacht und wir hatten keine große Referenzzahl, weil wir noch nicht viele Kunden gewonnen haben. Und wir waren dann doch überrascht, wie relevant das Thema dann doch ist. Und wir waren eher überrascht von uns, wie lange es gebraucht hat, zu verstehen, was es dort braucht. Und da ist es aber nicht so leicht, und das vielleicht nochmal irgendwie den Bogen zurück, was wir vorher gesagt haben. Wenn ich viele Kunden habe, dann nutzt doch die, weil da ist es sehr leicht, das zu erfragen. Aber ich konnte nicht meine deutschen Kunden fragen, wie die in Großbritannien das finden. Und deswegen hat es für uns wirklich so, bis der Markt wirklich gerollt ist, über ein Jahr gedauert. Es klingt jetzt erstmal vielleicht gar nicht so lang, aber wir hatten erwartet, das kriegen wir vielleicht in der Hälfte der Zeit.
Welche Frühindikatoren nutzt du, um zu sehen, ob eine Verkaufschance noch gesund ist? Sowohl im Dachraum als auch international unterscheidet sich das? Also ist ein Zyklus, wie du schon sagst, wahrscheinlich in England deutlich länger, aber gibt es da so Stellschrauben, wo du sagst, wenn ich da was merke, dann.
Ich glaube, die ähneln sich sehr. Also, ich bin überhaupt ein Freund von Klarheit und ich trainiere mein Team so. Wir sind relativ klar. Wir schreiben oder sagen auch schon mal, schauen Sie, wir wollen Sie als Kunden gewinnen. Ist es denn überhaupt realistisch in dieser und jener Zeit? Wenn ich jetzt in manchen Ländern bin, da wird anders mit dieser Frage umgegangen. In Deutschland kann man schon von der relativen Direktheit ausgehen. Theoretisch auch in den Niederlanden. Einfach ist so. Und die sagen dann, nee, das wird dieses Jahr nichts mehr. Damit kann ich arbeiten, sozusagen. Es gibt Länder oder es gibt Nationalitäten, die deutlich höflicher sind, die wissen, dass es ein Nein ist, sprechen es aber nicht aus, sozusagen. Und dann sagen sie, ja, glaube nicht. Und wenn ich schon glaube nicht höre, so Konjunktive hören, denke ich mir, nein, ich glaube, du weißt es. Also ich glaube, du weißt das. Und das ist was, also Frühindikatoren, glaube ich, sind überall die gleichen. Wie sie uns vermittelt werden, sind nicht gleich. Und da wäre zum Beispiel was, wo man nochmal deutlich klarer nachhaken muss und vielleicht einfach die Frage umformulieren, damit das nicht so leicht rausgeht. Und auch den Kunden vielleicht die Angst zu nehmen, sowas zu sagen. Ich kann ja sagen, zum Beispiel sage ich gern so einen Satz, der klingt ein bisschen flapsig, aber ich sage, schauen Sie, wir brauchen nächstes Jahr auch noch Umsatz. Ich möchte nur wissen, ob es dieses Jahr relevant ist, sozusagen. Einfach auch ein bisschen verbal die Angst zu nehmen, kann in manchen Märkten deutlich helfen.
Ja, super Spruch, ja. Wie hat sich aus deiner Sicht der Vertrieb in den letzten Jahren verändert? Also bei uns ist tatsächlich die Erreichbarkeit von Entscheidern wirklich schwieriger geworden. Ist irgendwas, was du bemerkt hast?
Ich würde sagen, hat sich zweimal verändert, seit ich begonnen habe. Ich mache es jetzt wirklich in so einen Zyklus, wo dieses SaaS-Sales begonnen hat. Und ich glaube, vor 10 Jahren haben wir alle angefangen, uns mit dem Vertrieb mal so auseinanderzusetzen, dass es nicht nur Charisma und laut rumschreien ist, sondern dass es da Techniken gibt, dass man da fragen kann, dass man mal ein Buch in die Hand nehmen kann, dass man mal wie hier einen Podcast hören kann. Und das hat uns so 5, 6 Jahre einen großen Vorteil verschafft und den haben wir auch alle gespürt. Vertrieb in Deutschland war krass im Aufschwung, weil wir plötzlich uns professionell verhalten haben, würde ich sagen. So durch die Bank. Was jetzt aber passiert, das ist so, für das so, würde ich sagen, gar nicht so lange her, vielleicht 3, 4 Jahre ist, jetzt haben die Kunden verstanden, dass wir das getan haben. Und jetzt geht es quasi das Spiel wieder von vorne los und sagen, so, pass auf, trotzdem ist eine Vertriebsperson, trotzdem bin ich in den letzten 10 Jahren angelogen worden und so weiter und so fort. Und deswegen, was du spürst, diese Erreichbarkeit ist dadurch, was ich vorher schon mal angesprochen habe aus meiner Sicht, deswegen, wir müssen noch relevanter sein. Sie kriegen jeden Tag 7 Dinge von ChatGPT und Gott bewahre, ich nutze den jeden Tag für Dinge. Aber sie kriegen jeden Tag austauschbare Dinge. Sie kriegen jeden Tag jemand, der nur cold callt. Und deswegen ist es sehr viel wichtiger, dass wir einfach relevanter sind. Sei es mal nur irgendwie eine pfiffige Headline oder sowas, wo ich einfach sage, dann nutzen wir zum Beispiel viel, was sie im LinkedIn-Profil haben und dann schreiben wir sie damit im Betreff wieder an, sozusagen. So, und wenn es dort steht bei jemand, I make things fly, Und dann schreiben wir nur ganz flach irgendwie make the next thing fly with Workflex, damit sie es öffnen so. Und ich glaube, das kann man schon auch mit AI so ein bisschen reproduzieren. Aber ich glaube, Menschen sind überdrüssig, irgendwie so von der grauen Masse beschallt zu werden. Und das passiert natürlich durch Automation schon. Du brauchst diese Automation, um effizient zu sein, aber es muss schon noch hinreichend individualisiert sein.
Ist auch komplett unser Credo, wie wir arbeiten. Also ja, wir lieben ChatGPT, ja, wir lieben Automationen bei Recherchen und so, aber du musst immer noch mal hingucken, ob es wirklich der Wunschkunden ist, den dein Kunde definiert hat, und nicht blind einfach rausballern, weil das ist das, wovon die Leute so genervt sind. Sondern trifft's, also hat es wirklich was mit mir zu tun, dann schreibt mich gerne an, aber wenn es nichts mit mir zu tun hat, dann lass bitte. Genau, ja. Hat sich, also du leitest ja auch Teams. Welche Fähigkeit muss aus deiner Sicht heutzutage ein Vertriebsmitarbeiter mitbringen oder haben?
Ich glaube, hätten sie immer schon mitbringen müssen, es war uns nur nicht so wichtig, eine hohe emotionale Intelligenz. Ich glaube, früher haben wir mehr nach Menschen gesucht, die so, und ich nehme mich jetzt da nicht aus, so sind wie ich, die du irgendwo den drückst und Karaoke-Mikrofon in die Hand und dann machen die die Show. Aber es ist eigentlich gar nicht so sehr notwendig, sondern sie müssen heute, um was zu lösen, ja besser zuhören können, sozusagen. Das heißt, ich kann absolut mit einer sehr ruhigen Person sehr erfolgreich sein in meinem Team, wenn die eine hohe emotionale Intelligenz haben, sprich empathisch sind und einfach gut zuhören. Zuhören ist was, was ich zum Beispiel lernen musste, mich auf eine Bühne zu stellen, nicht, aber erst nach Zuhören wurde ich gut. Das ist was, wonach ich wirklich suche, also und auch in Gesprächen gucke, okay, was bewegt die, was treibt die an? Und es ist mir gar nicht mal so wichtig, erstmal, ob es eine Rolex ist oder die Familie, sondern ich möchte einfach verstehen, was da dahinter ist. Und was heute wichtiger wird, weil man einfach sehr viele, ich nenne es mal, es gibt sehr viele alternative Wege, an Geld zu kommen. Man könnte auch einen ganzen Tag so Videos drehen wie ich und dann wird man halt irgendwann Influencer, jetzt ganz, ganz flapsig. Ich brauche Leute, die Bock haben. Und ich merke das, und da möchte ich jetzt nicht einer ganzen Generation irgendwie den Ehrgeiz absprechen, aber ich habe in den letzten paar Jahren sehr viele Menschen gesehen, die sich vielleicht nicht mehr so durchbeißen wollen, wie die ich vor 10 Jahren gesehen habe. Und ich glaube, das wird auch wieder besser werden, aber da gehe ich sogar von Bock über Talent. Wenn jemand Bock hat, dann kann ich der Person auch noch ordentlich was beibringen. Wenn sie schon talentiert ist, aber keinen Bock hat, kriege ich es von da auch nicht mehr höher.
Ich habe duale Studentinnen im Team, wobei eine jetzt auch schon fertig geworden ist und yay, hier geblieben ist. Das sind zwei tolle Menschen, die einfach beide Bock hatten, jetzt hier in einem kleinen Team was zu lernen und das kleine Team mit zu unterstützen. Und ist auch die besagte Generation, aber du findest sie noch, aber du musst genau hingucken. Und wenn dann jemand so viel Bock hat, dann unbedingt unterstützen und mitnehmen auf den Weg. Kann ich nur auch unterschreiben, ja. Ja. Ben, ich würde ehrlich gesagt noch keine Ahnung, wie viele Stunden gerne mit dir weiter. Aber mit Blick auf die Uhr muss ich sagen, wie können denn unsere Hörer und Zuschauer am besten Kontakt zu dir aufnehmen? Ist es LinkedIn? Soll ich den Link unten in die Shownotes packen?
Genau, am leichtesten über LinkedIn. Ich bin generell eine recht nahbare Person. Man kann mir immer eine Frage stellen, auch zu Vertrieb. Man kann mir direkt anschreiben, mich noch nie gesehen und sagen, Ben, ich habe hier beim Deal ein Thema, wie würdest du es machen? Ich rede gerne über Vertrieb, ich helfe gern und darauf haben sich schon tolle Freundschaften ergeben und ich gebe dann auch gerne mal meine WhatsApp-Nummer. Ich habe nicht zwei Handys, ich habe eins. Und am leichtesten ist es wirklich, mich über LinkedIn zu erreichen, wer da Lust hat, oder auch mal bei uns im Podcast reinzuhören, weil der Chris Stützel, mein Podcast-Kollege und Freund, auch ein sehr fähiger in Enterprise, auf jeden Fall noch mal stärker als ich. Und dann ergeben sich Dinge. Ich habe sehr viele tolle Menschen über LinkedIn kennengelernt, die ich heute zu meinen Freunden zähle. Und wenn ich auch nur irgendwie mal ein schönes Meeting oder einen schönen Coffee-Chat mit denen hatte, jederzeit.
Ja, super. Ben, vielen lieben Dank für das wirklich spannende Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Wer von Ben noch mehr wissen möchte, hört am besten in die Freitagsausgabe rein. Die kurze, schnelle Fragerunde, an Ben, die machen wir natürlich auch. Vielen lieben Dank an alle Hörer und Zuschauer, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann super gerne liken, teilen oder bewerten. Ihr helft uns damit ungemein und es freut uns natürlich auch sehr. Ben, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Telefonat.
Gerne, vielen Dank, hat sehr Spaß gemacht.
Gut, tschüss.